im Recht, der Podcast mit der Expertin für Recht rund ums Tier, Rechtsanwältin Gianna Giappa.
In der letzten Folge ging es um einen Fall, in dem ein Hund gleich mehrfach begutachtet wurde durch Privatgutachten deiner Mandanten und später auch durch ein gerichtliches Gutachten. Heute sprechen wir über einen Aspekt, der für viele dann vielleicht eine böse Überraschung auch wird, nämlich die Kosten. Was kostet denn so ein Verfahren eigentlich? Wer zahlt diese Gutachten? Und weil es sich in diesem Zusammenhang auch anbietet, sprechen wir heute noch darüber, lohnt sich eine Rechtsschutzversicherung für Tierhalter und was sollte die dann beinhalten? Ich glaube, da gibt es viele Anbieter und man muss aufpassen.
Genau, der Fall, um den es in der letzten Folge ging, das war ein Fall, der im Zusammenhang mit der Thematik Vorfälle mit Hunden gestanden hat. Auch wenn es jetzt in dem Fall nicht so war, dass es einen Biss gegeben hat, würde ich trotzdem sagen, das fällt unter die Thematik Beißvorfälle, Gefährlichkeitseinstufungen und so weiter. Und wir hatten in der letzten Folge beziehungsweise in den letzten Folgen ja auch über Fälle gesprochen, in denen tierschutzrechtliche Anordnungen von Veterinärbehörden getroffen wurden. Insbesondere jetzt auch, wenn Tiere weggenommen wurden. Und das sind beides extrem relevante Fälle und Themenkomplexe aus meiner Tätigkeit als Anwältin. Und ich finde, es wird sich anbieten, wenn wir vielleicht auch diese beiden Fallkonstellationen dann nehmen, um mal das Kostenthema näher zu beleuchten.
Okay, fangen wir ganz von vorne an. Wenn ich jetzt einen Bescheid von einer Behörde bekomme, zum Beispiel, weil mein Hund als gefährlich eingestuft wird oder die Wegnahme sogar von Tieren angeordnet wird, was kostet mich das?
Das kommt natürlich immer auf den Einzelfall an und letztendlich hängt das damit zusammen, wie weit das Verfahren dann geht. Also wir müssen unterscheiden, wir haben einmal das Verwaltungsverfahren bei der Ursprungsbehörde, also das ist die Behörde, die den Bescheid erlassen hat, jetzt mal ganz egal, ob das eine Einstufung ist oder also gefährlicher Hund oder eine Wegnahme von Tieren. Dann, wenn es in dem Bundesland vorhanden ist, das Widerspruchsverfahren bei der nächsthöheren Behörde. Und dann eben Gerichtsverfahren vor dem zuständigen Verwaltungsgericht. Hier, das unterteilt sich dann wieder, haben wir schon gehört, in Eilverfahren und Hauptsacheverfahren. Und das kann beides eben auch über mehrere Instanzen gehen. Ich denke mal, das ergibt sich schon klar, je weiter man geht, je mehr Verfahrensschritte es gibt, je mehr Beteiligte es gibt, je mehr Instanzen es gibt, desto mehr Kosten fallen natürlich auch an. Und Kostenbestandteile ganz generell, die es gibt, das sind einmal die Verwaltungsgebühr. Das ist die Gebühr, die eine Behörde erhebt, zum Beispiel um den Ursprungsbescheid zu erlassen oder auch über den Widerspruch zu entscheiden. Dann haben wir Rechtsanwaltskosten. Wir haben die Gerichtskosten von Verwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht. Wir haben Kosten für Sachverständige. Das hatten wir ja schon, weil wir gesagt haben, es wurden Begutachtungen vorgenommen. Das sind dann Kosten für Sachverständige und gegebenenfalls Kosten der Gegenseite.
Dann lass uns doch mal all diese Kostenpositionen durchgehen und du erklärst uns diese Position vielleicht und sagst uns auch, wo und wann sie den Tierhalter über den Weg laufen können. Und du hast es zu Beginn schon angesprochen und auf zwei Thematiken Bezug genommen. Und das klingt ja schon so, als wäre das in diesen beiden Fällen durchaus alles nicht identisch.
Ja, genau, das können wir gerne so machen und damit hast du auch recht. Also jede Thematik bringt seine Besonderheiten mit sich. Es gibt natürlich immer die Basics, die für alle Fälle oder beide Fälle hier gelten, aber auch eben entsprechende Besonderheiten.
Es entsteht eine Verwaltungsgebühr bzw. eine Gebühr für das Verwaltungsverfahren. Was hat es genau damit auf sich?
Die beinhaltet zum einen den Bescheid, um den es geht, also den die Behörde erlassen hat. Und diese Gebühr, die kann unterschiedlich hoch sein. Also wenn ich jetzt einen Bescheid habe in einem Beißvorfallsmandat, dann ist zum Beispiel die Gebühr viel geringer, als wenn ich jetzt einen Rechtsstreit habe, wo wir zum Beispiel um eine Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz zum Beispiel für eine gewerbsmäßige Zucht streiten. Und wenn ich jetzt in einem Bundesland bin, wo es ein Widerspruchsverfahren gibt, dann ist auch die Entscheidung der Widerspruchsbehörde kostenpflichtig. Das heißt, wenn die Widerspruchsbehörde zulasten des Tierhalters entscheidet, dann muss dieser auch dafür die Kosten tragen.
Und wenn das Ganze vor Gericht geht, wie sieht es da mit den Kosten aus?
Wenn ich eine Klage Klage einreiche, dann fordert das Gericht einen sogenannten Gerichtskostenvorschuss. Und je nachdem, wie das Verfahren ausgeht, bekommt der Tierhalter die dann eventuell ganz oder anteilig oder auch eben nicht erstattet. Und ein verwaltungsgerichtliches Eilverfahren oder wenn man jetzt zum Beispiel in Beschwerde geht, das sind dann nochmal Extrakosten, die dann dazukommen.
Und das heißt, alle Fälle vor Gericht kosten gleich viel?
Nee. Die Gerichtskosten, die richten sich nach der Höhe des Streitwerts und da gibt es so einen Katalog für die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Da findet man dann was zum Thema Streitwerte. Wenn ich jetzt mal ein Beispiel mache, also da gibt es eine Ziffer drin in diesem Streitwertkatalog, die heißt Anordnung gegenüber Tierhalter und das hat in aller Regel den Auffangstreitwert von 5.000 Euro. Das heißt dann nicht, dass man 5.000 Euro bezahlt, sondern dass sich aus diesem Streitwert eben anteilig dann die Gebühren berechnen. Es ist so, wenn ich ein Eilverfahren habe, dann sieht dieser Streitwertkatalog vor, dass der Streitwert zu halbieren ist. Also dann würden sich die Kosten aus einem Streitwert von 2.500 Euro in der Regel berechnen. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Wir hatten es ja in einer der letzten Folgen von dem Fall der Tötungsanordnung. Und weil die Tötung eben ein unwiederbringlicher Umstand ist und die Hauptsache vorwegnimmt, hat das Gericht zum Beispiel entschieden, dass der Streitwert im Eilverfahren nicht zu halbieren ist, weil es halt eben nicht nur eine vorläufige Entscheidung gewesen wäre. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel die Erlaubnis nach § 11 Tierschutz habe, um die es geht, dann habe ich einen Streitwert von 15.000 Euro, aus dem sich die Gebühren berechnen. Und wenn ich einen Bescheid habe, wo es um konkrete Kosten geht, also jetzt zum Beispiel ein Kostenbescheid oder ein Zwangsgeldbescheid, dann ist die Summe, die im Bescheid genannt ist, eben der Streitwert. Wenn ich einen Zwangsgeldbescheid habe von 12.000 Euro, dann ist der Streitwert 12.000 Euro. Wenn ich über Kosten für eine pflegliche Unterbringung bei Wegnahme von Tieren streite, dann sind es eben diese Kosten. Habe ich einen Streitwert von 60.000 Euro, weil die Behörde 60.000 Euro für die Unterbringung von Tieren fordert. Jetzt mal so als ein paar Beispiele.
Ist es sinnvoll, an dieser Stelle auch schon mal über die Kosten der Gegenseite zu sprechen?
Ich finde schon, dass sich das hier anbietet. In verwaltungsgerichtlichen Angelegenheiten habe ich ja auf der Gegenseite eine Behörde. Und in der Regel ist es so, dass sich die Behörden nicht anwaltlich vertreten lassen. Hintergrund ist, dass es in den Behörden eben eigene Juristen gibt, die dann den Fall vor Gericht vertreten. Und insofern sind dann die Kosten der Gegenseite überschaubar. Das ist dann ein sehr, sehr geringer Pauschalbetrag, der da noch zu zahlen ist. On top, also natürlich auch nur, wenn man verliert. Und anders sieht es aber aus, wenn eine Behörde sich ausnahmsweise anwaltlich vertreten lässt. Zum Glück kommt das eher seltener vor. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich da immer so ein bisschen allergisch drauf bin, wenn eine Behörde sich anwaltlich vertreten lässt. Der Hintergrund sind zwei Gründe. Einmal, weil es eben diese eigenen Behördenjuristen in der Behörde gibt und zum anderen, weil das für den Tierhalter, insbesondere wenn der keine Rechtsschutzversicherung hat, natürlich ein Riesenunterschied ist und faktisch auch eine Erschwerung des Rechtswegs darstellt, wenn er da eventuell nochmal entsprechende Anwaltskosten zahlen muss. Und auf das Thema Rechtsschutzversicherung, da kommen wir ja gleich nochmal, aber trotzdem finde ich das ein wichtiger Punkt.
Wenn ich mich jetzt an den geschilderten Fall erinnere aus der letzten Episode, gab es da ja nicht nur ein Gutachten, sondern gleich mehrere Gutachten. Kannst du da was zu den Kosten sagen?
Also es kann natürlich sein, und das machen wir auch sehr häufig, dass man eben als strategisches Mittel, zum Beispiel weil man die vorrangige Beurteilungskompetenz des Amtstierarztes erschüttert, möchte oder auch aus anderen Gründen, zum Beispiel, wenn man ein Hundeverhalten begutachtet haben möchte, dass man da ein Gutachten einholt. Das kann man dann als Privatgutachten machen. Also wenn man sagt, okay, ich hole das selber ein, ich beauftrage den Gutachter, dann muss ich ihn natürlich auch bezahlen. Also das sind dann Kosten, die definitiv der Tierhalter selbst tragen muss. Ich habe noch nie erlebt, dass solche Kosten eine Rechtsschutzversicherung übernommen hat, tatsächlich. Und wie hoch die Kosten für so ein Gutachten sind, das hängt natürlich immer vom Einzelfall ab. Insbesondere geht es dann darum, wie hoch ist der Aufwand, welchen Stundensatz berechnet der Gutachter und wie viel Hintergrundarbeit, sag ich mal, ist jetzt erforderlich. Es ist natürlich ein Unterschied, ob Sachverständiger im Hundewesen einfach auf einem Hundeplatz in verschiedenen Situationen ein Hundeverhalten begutachten soll, in vielleicht, was weiß ich, 2-3 Stunden, oder ob da verschiedene Alltagssituationen auswärts nachgestellt werden sollen, ob man das ausdehnt, mit dem Hund in die Stadt geht zum Beispiel. Und ganz wichtig ist, ob es erforderlich ist, dass der Gutachter die Akte kennt. Also wenn ich zum Beispiel von einem Gutachter möchte, dass der mir eine Stellungnahme zu dem Gutachten des Amtstierarztes schreibt, dann muss der sich natürlich auch in entsprechende Unterlagen einarbeiten. Dann ist der Aufwand viel höher und das ist natürlich dann auch entsprechend zu vergüten. Genau. Und das war jetzt so die Thematik Privatgutachten. Es kann natürlich auch sein, dass es nochmal vor Gericht ein Gutachten gibt. Dann gibt es in aller Regel einen sogenannten Beweisbeschluss vom Gericht zu dem Thema, um was das Gutachten sich drehen soll. Und da hat man dann tatsächlich sehr gute Chancen, dass das von der eigenen Rechtsschutzversicherung übernommen wird, wenn man Deckungsschutz hat für das Verfahren. Natürlich hängt es vom Versicherungsumfang ab, aber da kommen wir ja gleich nochmal zu. Es ist in meiner Praxis so, dass wir sehr, sehr häufig mit Gutachten arbeiten, wenn das irgendwie die Situation hergibt. Und deswegen ist das Kostenthema auch einfach für mich in meiner Tätigkeit ein relevantes Thema, auch für die Mandanten natürlich.
Und jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Kostenthema, das immer bei diesen Verfahren im Raum stehen kann, wenn Tiere weggenommen werden. Was kann da alles passieren?
Ja, wenn ich zum Beispiel den Fall habe, dass eine Veterinärbehörde Tiere schon weggenommen hat beim Tierhalter und die anderweitig pfleglich untergebracht hat. Also so nennt sich das, anderweitige pflegliche Unterbringung. Das bedeutet einfach, die Behörde hat die in einem Tierheim oder auf Pflegestellen untergebracht. Und dann entstehen für diese Unterbringung der Tiere natürlich Kosten. Und die möchte die Behörde dann eben dem Tierhalter auferlegen. Und man streitet dann in solchen Fällen nicht nur um die Rechtmäßigkeit der Wegnahme von den Tieren, sondern in der Folge eben auch darum, wer muss die Kosten tragen für diese Unterbringung. Und wenn die Wegnahme rechtswidrig war, dann gehen die entstehenden Kosten zulasten der Behörde. Wenn die Wegnahme aber rechtmäßig war, dann müssen die Kosten dem Grunde nach dem Tierhalter auferlegt werden und von dem eben getragen werden. Insofern, es sind dann auch nochmal Kosten, jetzt nicht, ich sag mal, Verfahrenskosten, vor denen wir es jetzt gerade hier hatten die ganze Zeit, aber dadurch, dass wir es eben von tierschutzrechtlichen Angelegenheiten so viel hatten in den letzten Folgen, fand ich, ist es jetzt ein guter Anlass, da auch nochmal drüber zu sprechen, weil das eben Kosten sind, die man auch auf dem Schirm haben muss. Aber vielleicht bietet es sich auch an, über diese Thematik der Kostenbescheide bei Wegnahme von Tieren auch nochmal eine extra Folge zu machen.
Ich meine schon öfter gelesen zu haben, dass auch Anwälte hier unterschiedliche Möglichkeiten zur Abrechnung haben.
Ja, die eigenen Anwaltskosten, die sind natürlich ein Thema für den Tierhalter. Und das greift ganz eng zusammen mit dem Thema der Rechtsschutzversicherung. Da will ich aber gleich auch nochmal gesondert drauf zu sprechen kommen. Wir Anwälte, wir haben die Möglichkeit, entweder nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz abzurechnen oder mit unseren Mandanten eine Vergütungsvereinbarung zu schließen. Die gesetzlichen Gebühren, die nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz abgerechnet werden können, die werden von den Rechtsschutzversicherungen auch in der Regel übernommen, wenn man eben Deckungsschutz für das konkrete Verfahren bekommt. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass gerade in den tierschutzrechtlichen Angelegenheiten, also Beispiel Wegnahme von Tieren, oder auch generell in so verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten oftmals nicht ansatzweise kostendeckend gearbeitet werden kann, wenn wir eben nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz abrechnen würden. Also es gibt natürlich Ausnahmefälle, aber in der Regel schließe ich mit meinen Mandanten eine Vergütungsvereinbarung und die beinhaltet dann eben eine Abrechnung nach Stundensatz. Ich finde das immer fair, weil der Mandant das an meiner Tätigkeit bezahlt, was ich auch wirklich leiste und ich bekomme aber auch das bezahlt, was ich wirklich leiste. Gerade in tierschutzrechtlichen Angelegenheiten, aber auch zum Beispiel in größeren Verfahren über Vorfälle mit Hunden, da ist es wirklich ganz häufig so, dass man nicht ansatzweise kostendeckend arbeiten kann, wenn man nach Rechtsanwaltsvergütungsgesetz abrechnet. Das sind dann kleinere Pauschalen und ja, deswegen machen wir das mit dem Stundensatz so. Und weil solche Fälle, die können Ausmaße annehmen. Ich mache dir mal ein Beispiel. Da kommt dann eine Behördenakte, die hat 4000 Seiten und da muss ich mich ja dann erstmal durchwälzen, durchschaffen und das mit dem Mandant auch besprechen. Das erschließt sich, denke ich, vom Hören schon, dass da ein paar Stunden zusammenkommen können, bis ich mich da wirklich eingearbeitet habe. Und das ist, meine ich, schon eine Besonderheit von diesen tierschutzrechtlichen Angelegenheiten. Und wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, also der Mandant, dann trägt diese eben die gesetzlichen Gebühren. Also selbst wenn wir nach Stundensatz abrechnen in den tierschutzrechtlichen Angelegenheiten, dann unterstützt die Rechtsschutzversicherung ja trotzdem bei der Kostentragung eben in Höhe der gesetzlichen Gebühren. Also eins kann ich schon mal vorweggreifen. Ich bin der Meinung, dass eine Rechtsschutzversicherung zu haben, die auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten ist, aber da kommen wir gleich nochmal zu, immer sinnvoll und hilfreich ist, was die Kosten angeht.
Okay, dann nehmen wir das doch mal als Überleitung zum Thema Rechtsschutzversicherung. Und Du hast es ja gerade gesagt, also du bist der Meinung, dass es durchaus sinnvoll ist, eine solche Versicherung zu haben. Hier gibt es aber, glaube ich, Unterschiede, wenn ich das jetzt so richtig deute, dass Rechtsschutzversicherung nicht gleich Rechtsschutzversicherung ist.
Zu allem, was du gesagt hast, ja. Also ich bin der Meinung, dass es sinnvoll ist, wenn ein Tierhalter eine Rechtsschutzversicherung hat. Und ja, da gibt es große Unterschiede. Das meine ich gar nicht mal unbedingt irgendwie wertend in Bezug auf einzelne Versicherungsgesellschaften oder so, auf keinen Fall, sondern eher dahingehend, dass man schauen muss, dass man einen Vertrag bekommt, der einfach auf die eigenen Belange und die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten ist und zu denen passt. Also es gibt Bausteine, die sind bei jeder Standardrechtsschutzversicherung enthalten oder bei den meisten. Und es gibt aber auch Bausteine, da muss man dann sich genauer informieren, welche Versicherungsgesellschaft welche Bausteine eben anbietet.
Kannst du aus deiner Erfahrung sagen, welche Bausteine oder welche Verfahren für Tierhalter definitiv abgedeckt sein sollten?
Dadurch, dass wir aktuell so vertieft über das Thema Verwaltungsrecht und behördliche Anordnungen sprechen, passt das auch thematisch gerade ganz gut rein. Weil tatsächlich ist es so, dass die Verfahren, die am allerhäufigsten nicht umfasst sind, wenn ich jetzt Mandanten habe, die Rechtsschutzversicherungen haben und wir stellen eine Deckungsanfrage, dann kommt ganz oft die Antwort, oh, Verwaltungsrecht ist aber nicht umfasst. Und da muss man einfach schauen, also der Tierhalter und auch der Versicherungsmakler, die wissen vielleicht als juristische Laien gar nicht so, dass das hier das Verwaltungsrecht ist, was da betroffen ist, wenn eine Behörde einen Bescheid erlässt. Deswegen sollte man immer schauen, wenn man ein Tierhalter ist, also das ist meine Empfehlung, dass da ein Baustein enthalten ist, der das Verwaltungsrecht abdeckt. Viele Versicherungen haben das drin, oftmals aber auch erst ab dem gerichtlichen Bereich. Das bedeutet, sobald wir eine Klage einreichen oder ein Eilverfahren einleiten, dann werden die Kosten übernommen. Aber eben für den Bereich davor, also für das Außergerichtliche, heißt für das Anhörungsverfahren und für das Widerspruchsverfahren, besteht manchmal eben kein Deckungsschutz nach dem Vertrag. Und wenn mich dazu jemand fragt, was man dem Versicherungsmakler sagen soll, also was man braucht, dann sage ich immer, sag dem ganz konkret, ich bin Tierhalter, ich brauche das Verwaltungsrecht und er soll eine Versicherung suchen, die nicht erst ab dem gerichtlichen Bereich greift, sondern eben schon im außergerichtlichen Bereich. Tatsächlich ist es so, dass die allermeisten Versicherungen aber erst ab Bescheiderlass greifen. Also wenn die Behörde einen konkreten Bescheid, einen Verwaltungsakt erlassen hat, wenn es vorher ein Anhörungsverfahren gibt, das haben die Versicherungen in aller Regel nicht drin. Und dann ist eben erst ab Widerspruchsverfahren umfasst. Aber da hat man immerhin da schon im außergerichtlichen Bereich die Unterstützung bei den Kosten.
Da hat man doch schon eine kleine Liste, sage ich mal, für das Gespräch mit dem Versicherungsmakler. Verwaltungsrecht sollte ein Thema sein. Und ich glaube, gerade als juristischer Laie sollte man halt dann drauf bestehen, dass man genau diese Bausteine dann auch bespricht. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass ein Versicherungsmakler im Alltag vielleicht auch mit dem Thema auch so gar nicht oft in Berührung kommt. Gibt es noch andere Aspekte, wo wir hinschauen sollten, die in der Rechtsschutzversicherung wichtig sind?
Ja, da gibt es definitiv so ein paar Standards, wo ich sage, die sind für den Hundehalter einfach relevant. Also das ist einmal das allgemeine Zivilrecht. Das ist aber tatsächlich in den Basic-Rechtsschutzversicherungen eigentlich immer mit drin. Also da gibt es nahezu nie Probleme. Um da mal ein Beispiel zu machen, was das allgemeine Zivilrecht beim Hundehalter sein könnte. Wenn jetzt zum Beispiel ein Mandant einen Hund gekauft hat, einen Hundewelpen, und stellt sich dann nach der Übergabe raus, dass der krank ist und der möchte kaufrechtliche Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer durchsetzen. Da ist dann das Zivilrecht betroffen und wie gesagt, die Basic-Rechtsschutzversicherungsverträge, die umfassen das in der Regel. Was ich auch noch wichtig finde, ist der Bereich Ordnungswidrigkeiten. Das ist aber auch in der Regel umfasst von den Basic-Rechtsschutzversicherungen. Und was auch noch häufiger ein Thema ist besonderer Strafrechtsschutz. In den meisten Rechtsschutzversicherungen oder in vielen ist das gar nicht mit drin. Manche greifen nur bei Fahrlässigkeitsvorwürfen und eben nicht, wenn eine Vorsatzstraftat vorgeworfen wird. Um das mal ein bisschen plastisch und greifbar zu machen, was das jetzt in Bezug ein strafrechtlicher Vorwurf bei einem Tierhalter sein könnte. Zum Beispiel, wenn ich einen Beißvorfall habe und der eigene Hund, der hat einen Menschen gebissen. Dann kann es sein, dass es ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gibt. Ob dafür Kostenschutz besteht, das richtet sich dann eben danach, welcher strafrechtlicher Baustein von dem Versicherungsvertrag umfasst ist. Ja, das sind so die Basics, sag ich mal, für Tierhalter. Und tatsächlich ist es aber so, dass zum Beispiel für die Züchter, also für die Tierzüchter, Hundezüchter, Katzenzüchter, dass es da besondere Anforderungen nochmal gibt. Weil wir erleben das sehr häufig, dass die eigene Rechtsschutzversicherung, wenn jetzt zum Beispiel Welpen verkauft werden aus der eigenen Zucht, häufiger argumentiert, dass es eine selbstständige Tätigkeit, die da vorliegt, gewerblich. Und das ist dann eben nicht vom Versicherungsumfang von einer normalen privaten Rechtsschutzversicherung umfasst. Und ich weiß nicht, ob das greifbar ist, aber wir haben das in der Praxis sehr häufig, das Problem, weil ein Züchter das ja sehr oft neben seiner beruflichen Angestellten-Tätigkeit vielleicht auch einfach so als Hobby macht und dann einfach sagt, ja, ich bin Hobbyzüchter, natürlich bin ich Privatperson. Aber in der zivilrechtlichen Wertung, und da schaut die Rechtsschutzversicherung dann drauf, ist es halt eben etwas, was den privaten Bereich in Richtung Unternehmer eben überschreiten kann. Und ab einem gewissen Umfang, wenn man züchtet, sollte man sich dann bewusst sein, dass die private Rechtsschutzversicherung gegebenenfalls nicht mehr ausreicht. Und ja, aber das ist ein Thema, ich glaube, groß weiterführen kann ich es nicht. Das würde den Rahmen sprengen, nur dass man eben da ein bisschen in Habachtstellung ist, wenn man züchtet, dass man da offen vielleicht auch mit dem Makler spricht und sagt, hier ist das passend noch, was ich da als Versicherung habe. Genau. Also ich kann festhalten, dass ich der Meinung bin, ich würde jedem Hundehalter und Tierhalter generell empfehlen, eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen, weil es sie einfach bei den entstehenden Kosten immer unterstützen kann, wenn es denn mal dazu kommt, dass man sie braucht. Und wenn ich mich dann eben darum bemühe, eine Rechtsschutzversicherung zu finden, dann auch eine, die halt wirklich für mich passt. Und da sollte der Versicherungsmakler meiner Meinung nach ganz explizit darauf angesprochen werden, dass das Verwaltungsrecht fast ist und zwar bestenfalls schon im außergerichtlichen Bereich.
Das war jetzt ein spannender Einblick und ich glaube, dass wir jetzt auch noch so ausführlich über die Rechtsschutzversicherung gesprochen haben, ergibt sich einfach aus den Kostenwerten, die wir auch am Anfang dieses Podcasts gehört haben. Und ich glaube, im Falle eines Falles ist man froh, wenn man zumindest mal einen Teil der Kosten gesichert hat.
Ja, besser haben als brauchen, sag ich immer.
Das war Tier im Recht, der Podcast mit der Expertin für Recht rund ums Tier, Rechtsanwältin Gianna Giappa. Alle Informationen aus diesem Podcast dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine Rechtsberatung im Einzelfall dar und können und sollen diese auch nicht ersetzen.